aber aufgeben gibt es für mich auch einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Angetrieben vom Wunsch, den Kontakt zu unseren Talenten auch während der Kontaktbeschränkungen nicht zu verlieren, haben wir, also Sarah, Kilian und Jan, aus dem Team des Talentscouting der UDE, der Universität Duisburg-Essen, einen Audiopodcast ins Leben gerufen. Hier erwarten euch regelmäßig und für jeweils eine gute Stunde Gespräche mit klugen jungen Menschen, die von ihren Träumen, Plänen und Bildungswegen berichten. Gemeinsam machen wir hier den Podcast für Talente. Und damit hallo zur dritten Folge unserer guten Stunde. Ganz besonders möchten wir natürlich unseren heutigen Gast begrüßen. Herzlich willkommen, Rebecca.
Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, unser heutiger Gast ist 28 Jahre alt und hat in ihrer Bildungsbiografie schon einige Stationen hinter sich gebracht. Man kann auch sagen, die deutsche Bildungslandschaft hast du ganz gut kennengelernt, Rebecca. Du warst 4 Jahre auf dem Gymnasium, hast auf einem Internat die Fachoberschulreife erreicht, also den Realschulabschluss, und anschließend eine Ausbildung zur Mediengestalterin absolviert. Danach hätte es für Rebecca ins Berufsleben gehen können. Sie hat sich aber für den anstrengenderen Weg entschieden und hat auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg, da werden wir sicherlich später auch noch mehr darüber erfahren, nämlich auf einem Abendgymnasium in Essen weitergemacht. Mit dieser sicherlich nicht ganz leichten Entscheidung war sie sehr erfolgreich und hat 2019 Abitur gemacht am Nikolaus-Groß-Abend-Gymnasium. Auf dieser Etappe ist sie auf das Talentscouting aufmerksam geworden und ist von Kilian während der Schulzeit begleitet worden. Ich habe Rebecca auch schon mal kennengelernt, das war 2018, weil sie an der ersten UDE Talentakademie teilgenommen hat, die ich damals mit einer Kollegin organisiert hatte. Das war eine Akademie in den Ferien für besonders motivierte und engagierte SchülerInnen, bei der man sich eine Woche lang zum Thema Kommunikation weiterbilden und austauschen konnte. Heute studiert Rebecca Wirtschaftsrecht an der Westfälischen Hochschule. In ihrer Freizeit engagiert sie sich bei einer Stiftung für Medien- und Online-Sucht. Und sie hat mit Freunden und Familienmitgliedern den Verein Recht in Europa gegründet. Sie hat ein besonderes Interesse daran, Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen und verfügt da über internationale Kontakte, sogenannte Sprachtandems. Ihr erfolgreicher Bildungsweg am Abendgymnasium und ihr ehrenamtliches Engagement haben dazu geführt, dass sie sich nach der Schule erfolgreich bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes bewerben konnte, wofür sie von ihrer Schule vorgeschlagen wurde. Das ist eine sehr schöne Würdigung und Auszeichnung und sicherlich auch eine wichtige Unterstützung während des Studiums. Und besonders bemerkenswert, weil sie sich bei 2 weiteren Stiftungen beworben hatte, was aber nicht geklappt hat. Rebecca, über dein Durchhaltevermögen in schulischer Hinsicht, aber auch in Bezug auf deine Bewerbung um ein Stipendium, wollen wir heute mit dir sprechen und gerne auch noch mehr von dir erfahren. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns bist, um eine gute Stunde mit uns zu sprechen.
Sehr, sehr gerne.
Bevor wir auf das ein oder andere Detail zu sprechen kommen, wollen wir erstmal anfangen mit unserem obligatorischen Einstieg für alle Gäste, auf den ich mich besonders freue, nämlich unserer Spielecke.
Auch dieses Mal spielen wir wieder 2 Wahrheiten und eine Lüge und werden versuchen, aus den 3 Aussagen, die Rebecca uns jetzt gleich präsentieren wird, die Lüge zu entlarven. Also wir sind schon sehr gespannt, also schieß los, Rebecca.
Die erste Geschichte ist wie folgt. In meiner Freizeit mache ich sehr, sehr gerne Sport und bedingt durch die Pandemie, ja, habe ich halt davon abgesehen, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich war halt vorher sehr oft dort und habe ganz viele Kurse immer gemacht. Ja, bedingt dadurch, dass ich aber dennoch Sport machen möchte und ja auch so einen kleinen Lernausgleich daheim brauche, habe ich mir ein Trampolin angeschafft, das quasi direkt neben meinem Schreibtisch steht. Und das heißt, immer wenn ich dann lerne und das Gefühl habe, oh, ich brauche jetzt mal eine Pause, dann springe ich auf das Trampolin und mache so ein kleines Fitness-Workout. Und dadurch, dass ich nicht in Urlaub fahren konnte, habe ich dann so eine Art Summer-Special kreiert, wo ich dann so eine Hawaii-Kette um hatte und so ein bisschen Sommermusik angemacht habe und dann so ein richtig schönes Jumping-Workout gemacht habe.
Ist auf jeden Fall schon mal eine super Vorstellung, finde ich.
Ja. Ja, das ist die erste Geschichte. Die zweite ist, dass ich, seit ich ja ein kleines Kind bin, eigentlich immer sehr, sehr gerne gesungen habe, sei es im Chor oder über Gesangsunterricht. Und ich hatte dann damals in der 5. Klasse auch eine sehr gute Freundin, die war auch sehr musikalisch. Und wir haben dann halt auf dem Gymnasium in der 5. Klasse bei einer ganz großen Schulfeier, wo wirklich ganz viele Gäste und Eltern da waren, haben wir vor der gesamten Schule von den No Angels Daylight gesungen und performt und also wirklich mit allem drum und dran, mit Tanzen und ja, vor der gesamten Schule. Genau.
Jetzt habe ich schon einen Ohrwurm. Jetzt schon, weil du den Titel genannt hast. Ja,
dachte mir, ich bringe euch was mit.
Schön.
Und die dritte Geschichte ist wie folgt. Ich war letztes Jahr in Griechenland für einen Monat. Ich habe da so ein kleines Praktikum gemacht. Und auf dem Rückflug von Athen nach Düsseldorf, ich leide unter starker Flugangst und ich bin alleine geflogen und ich war halt dann so ein bisschen nervös und durcheinander, sodass es mir dann im Endeffekt den falschen Koffer in Düsseldorf ausgewählt habe. Der Koffer sah wirklich genauso aus wie mein Koffer und ich dachte, ich will jetzt einfach nur nach Hause, ich will diesen fürchterlichen Flug irgendwie vergessen. Und ich habe das auch erst gar nicht gemerkt, dass es nicht mein Koffer war, sondern erst zu Hause, als ich diesen Koffer dann aufgemacht habe. Und das ist so absurd, das glaubt mir kein Mensch. In diesem Koffer waren nur Gummistiefel drin. Das war der Moment, wo ich dachte so, hä? Ich dachte, das ist irgendwie so ein falscher Film. Und ja, das ist jetzt erstmal Ende der Geschichte.
Ich liebe deine Geschichten, Rebecca. Ja, ich finde die alle total gut.
Ja, also richtig toll.
Ich fange an, wenn ich darf. Ich würde sagen, die letzte Geschichte stimmt auf jeden Fall. Das kann sich kein Mensch ausdenken. Das ist zu absurd. Ich tendiere also zwischen 1 und 2, zwischen deinem Fitness-Trampolin und dem Gesangskontest da in der Schule in der 5. Klasse. Ich finde beides total glaubwürdig. Ich tendiere aber zu 1, weil ich finde, du hast die Geschichte ein bisschen übertrieben mit der Hawaii-Kette, die du dir umgehängt hast. Finde aber auch die erste Geschichte super nachvollziehbar, weil ich auch dieses seit Corona keinen Sport mehr machen kenne und das Gefühl, ja, irgendwas muss es doch ersetzen, dass man nicht mehr ins Fitnessstudio geht und so. Das habe ich nämlich auch. Ich sage trotzdem 1. Was meint ihr?
Die No Angels waren, als du in der 5. Klasse warst, ich glaube, dass die noch im Geschäft waren und vielleicht ist das ja sogar ein relativ aktueller Song damals gewesen. Ich könnte mir das vorstellen. Trampolin finde ich auf jeden Fall sehr originell. Es sind ja alle Menschen, die normalerweise zum Fitnessstudio gehen, davon betroffen gewesen. Die meisten sind dann aber joggen gegangen oder Fahrradfahren oder haben sich aufs Sofa gesetzt. Glaube aber auch, dass das ein bisschen too much ist. Ich muss hier so ein bisschen realistisch sein. Ich würde sagen, dass das die Lüge ist. Bei den Gummistiefeln, da ist jetzt die Frage, was für eine Geschichte steht da eigentlich hinter? Also was für ein Mensch hat einen Koffer voll mit Gummistiefeln? Da muss ich nochmal kurz überlegen.
Anglerbedarf.
Ich kann mir das durchaus vorstellen, man ist schon gut, wenn man sich sowas ausdenkt. Ich nehme auch Trampolin, genau.
Ich logge Trampolin ein für dann. Kilian.
Ach, das ist ja langweilig. Ihr seid ja wieder alle auf dem gleichen Pferd hier.
Auf welches setzt du dich denn?
Also ich weiß ja, dass du in Griechenland warst. Also das Setting ist schon mal sehr plausibel. Und ja, kann jemand einen Koffer mit Gummistiefeln mit sich führen? Ich würde sagen, ja. Vielleicht war das ja so eine Familie, die unterwegs war und es wurde einfach alle Gummistiefel, die man am Strand benutzt hat, in einen Koffer gepackt, damit die anderen Sachen nicht dreckig werden oder so, könnte ich mir vorstellen.
Sag mal, Sherlock.
Von daher, ich halte das nicht für unplausibel und du hast es wirklich sehr überzeugend rübergebracht. Also wenn das die Lüge ist, dann hast du auch verdient, dass du damit durchkommst. Bei den No Angels würde ich sagen, das kommt auf jeden Fall hin zeitlich mit dem Trampolin. Ich finde das eine schöne Sache. Ich hatte ja auch in der ersten Folge schon erwähnt, dass ich immer so jongliere für den Ausgleich. Von daher kann ich mir das gut vorstellen. Ich mache es einfach kurz. Ich logge jetzt einfach mal die No Angels ein, um so ein bisschen hier Spannung auch in die Bude zu holen. Und ich würde mich einfach sehr freuen, wenn die Trampolin-Geschichte auch stimmt.
Du musst dann auf jeden Fall ein großes Zimmer haben, oder? Wenn da mal eben so ein Trampolin daneben passt.
Und geduldige Nachbarn wahrscheinlich auch.
So, ich bin sehr gespannt. Rebecca, bitte löst doch auf. Was ist die Lüge?
Ihr habt alle nicht recht.
Was?
Ja. Das gibt's doch nicht.
Ich habe mir tatsächlich diese Geschichte mit den Gummistiefeln ausgedacht.
Hör doch auf.
Ja, doch. Also ich meine, ich war in Griechenland, ja, aber ich habe nicht den Koffer verwechselt.
Was die Zuhörer nicht sehen, ist, mein Mund steht weit offen.
Ja, das ist krass. Wahnsinn.
Also, das cool. Gibt es nicht. Es hat keinen, aber der Kilian hat das gerade schon richtig gesagt, den Gewinn, den hast du dir echt verdient.
Auf jeden Fall. Also, sehr gut gemacht, Rebecca.
Oh, dankeschön.
Und jetzt muss ich aber noch mal einmal nachfragen, hast du tatsächlich, das mit dem Trampolin ist ja gar nicht so absurd, aber du nimmst dann wirklich eine Hawaii-Kette, die du dir noch umhängst?
Ja, also ich dachte so für die Sommerstimmung und allgemein so während der Corona-Pandemie ist das eine ganz nette Sache. So ein bisschen cool. Mit schöner Musik und dann so schönen Sportsachen und dann ein bisschen
Sommerfeeling.
Ja. Ja, ich liebe mein Trampolin. Also ich bin da wirklich fast, ja, doch jeden zweiten Tag schon drauf, ja.
Und ob wir dich bitten, Daylight für uns zu singen, können wir uns ja bis zum Schluss noch überlegen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich bin sehr schüchtern, was das angeht. Ich weiß auch nicht, was mich da damals geritten hat. Also.
Ja, aber seit der 5. Klasse konntest du ja nochmal ordentlich üben. Das heißt, jetzt ist es ja perfekt.
Oh Gott.
Hattest du denn einen Lieblings-No Angel?
Ich glaube, das war Sandy.
Sandy war die Blonde, ne?
Genau, ja. Hm. Ist halt lange her.
Aber sei dir verziehen. Könnten wir eine ganze Podcast-Folge drüber machen, über Stars, von denen wir früher Fans waren, für die wir uns heute schämen. Oh, mir fällt auch einiges ein. Ich droppe nur David Hasselhoff, aber möchte ich jetzt...
Da schämst du dich für?
Ja, ehrlich gesagt,
da steht
sehr.
Man zu.
Für die große Leidenschaft. Also ich war wirklich ich war verliebt. Schwer verliebt.
Oh je.
David,
ja.
Hasselhoff.
Gut, aber es gehörte ja dazu, ne?
Ja.
Also ich war ein Fan von Tic-Tac-Toe.
Auch fantastisch. Kann man sich auch ein bisschen für schämen, finde ich auch.
Früher war ich großer Toten-Hosen-Fan und Campino ist ja auch manchmal so ein bisschen...
Das Fan-Sein habe ich bis heute nicht abgelegt. Die finde ich immer noch gut. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist manchmal mit Fremdscham behaftet. Wir müssen den Bogen zurückfinden zu unserem eigentlichen Thema. Ich habe ja schon gesagt in der Vorstellung, dass du so einige Stationen durchlaufen hast, das heißt verschiedene Schulformen auch kennengelernt hast. Kannst du vielleicht noch mal so ganz kurz erklären, zweiter Bildungsweg, was ist das eigentlich?
Also erstmal habe ich ja über den ersten Bildungsweg nicht das Abitur gemacht, sondern nur meinen Realschulabschluss. Und hatte eigentlich immer den Wunsch, doch nochmal das Abi zu machen. Und da kam dann das Angebot des zweiten Bildungsweges ins Spiel, wo man halt die Möglichkeit hat, abends oder morgens dann den Unterricht zu besuchen und über diesen Weg das Abi nachzuholen. Und das war halt ein sehr schönes Angebot. Also ich habe die ersten anderthalb Jahre tatsächlich auch nebenbei gearbeitet. Und es war dann tatsächlich immer so, dass ich morgens zur Schule gegangen bin für, das waren, glaube ich, im Durchschnitt immer so 4 Stunden. Und danach dann noch für, ich glaube, so 4-5 Stunden noch gearbeitet habe. Und das war halt eigentlich ein sehr schönes Konzept und das hat auch sehr gut funktioniert. Und ich bin halt sehr froh, dass es überhaupt so ein Angebot gibt. Also mir war das vorher gar nicht klar, dass es sowas gibt.
Aber du bist durch Zufall dann darauf gestoßen, oder?
Genau, also ich hatte diesen Wunsch schon, wie gesagt, sehr, sehr lange und habe mich dann während meiner Ausbildungszeit schon informiert, was für Möglichkeiten es denn gäbe. Und über dieses Informieren bin ich dann darüber aufmerksam geworden. Also ich glaube, ich hatte mich damals beim Arbeitsamt sogar informiert, also bei der Agentur für Arbeit. Und durch die Agentur für Arbeit bin ich dann auch auf das Nikolaus-Groß-Abend-Gymnasium in Essen aufmerksam geworden. Und habe dann eigentlich schon während meiner Ausbildung, also ich habe meine Ausbildung auch deshalb dann verkürzt und ja, das eigentlich schon während meiner Ausbildungszeit alles direkt geplant gehabt und bin dann direkt nach meiner Abschlussprüfung dann einen Monat später zum Abendgymnasium gegangen. Also der Übergang war da sehr unmittelbar.
Ja, ich finde es irgendwie ganz toll und bemerkenswert, nach so einer Zeit sich nochmal zu motivieren, zur Schule zu gehen und das Abi nachzumachen. Ich finde das ganz toll. Und dann noch kombiniert auch mit einer Berufstätigkeit. Wie hast du das unter einen Hut gebracht?
Also ich muss sagen, mein Beruf als Mediengestalterin war eigentlich ganz schön, weil das halt so etwas war, das kam einfach so aus mir heraus. Also dieses Gestalten, das war halt ja wie so ein Hobby, was ich nebenbei ausgeführt habe. Das war schon mal ein sehr großes Plus. Hinzu kommt, war natürlich dann sehr wichtig, gerade wegen dieser Belastung, dass man sich sehr gut strukturiert, dass man ja auch das Wochenende dann natürlich investiert in Lernen und dass man auch grundsätzlich immer alles vor- und nachbereitet. Dann war man auch immer in allem drin und dann hat das auch eigentlich alles immer sehr gut funktioniert. Aber klar, ich habe schon auf viele Dinge verzichten müssen, aber das war es mir auch wert, weil der Punkt war halt auch einfach, mir hat das Lernen sehr, sehr viel Spaß gemacht und deswegen war es auch für mich gar nicht so anstrengend eigentlich, weil ich das sehr, sehr gerne gemacht habe.
Wirklich klasse.
Du kannst ja einen Vergleich ziehen zwischen normaler Schule, sage ich mal, und Abendschule. Wie würdest du das miteinander vergleichen? Gibt es da einen Unterschied?
Also es ist ja so, dass beim ersten Bildungsweg, da ist man natürlich viel, viel jünger. Und da macht man ja ganz andere Phasen durch, als wenn man jetzt über 20 ist. Und das ist halt auch genau der Punkt. Also die meisten aus meiner Klasse waren halt alle Mitte bis Ende 20. Ich hatte sogar eine Klassenkameradin und Freundin, die war schon 70. Alle wollten das auch wirklich. Alle waren hochmotiviert, sehr hilfsbereit, sehr engagiert. Und das war natürlich im Vergleich zum ersten Bildungsweg ein ganz anderes Klima und ein ganz anderes Miteinander und auch mit den Lehrern war die Kommunikation da auch irgendwie sehr, ja, warm und freundschaftlich und sehr offen. Also es war halt eine ganz andere Lernatmosphäre tatsächlich im Vergleich zum ersten Bildungsweg. Aber wie gesagt, man hat natürlich auch mit Mitte 20 dann nochmal eine andere Lebenserfahrung als mit 15, 16. Aber das hat schon ganz viel ausgemacht tatsächlich. Ich habe das sehr genossen. Also ich muss sehr auch rückblickend nochmal sagen, ich hätte mir da keine bessere Lernumgebung, keine besseren Klassenkameradinnen und Kameraden und Lehrer vorstellen können. Also das hat ja alles dazu beigetragen, dass es dann so gut funktioniert hat im Endeffekt und auch so erfolgreich.
Was mich noch interessieren würde, das ist ja so ein bisschen die Klammer und vielleicht auch der Anlass, der uns heute so zusammengeführt hat, dass du hier bei uns bist, ist ja, dass du am Talentscouting teilgenommen hast. Wie bist du denn in der Schule darauf aufmerksam geworden?
Das war so, dass meine Mathelehrerin auf mich zugekommen ist und meinte, ob ich denn nicht eventuell, also sie hat mir erstmal erzählt, dass es dieses Projekt gibt und ob ich da nicht irgendwie Interesse hätte, mich mit einem jeweiligen Talentscout mal zusammenzusetzen. Es ginge so ein bisschen um ja, die Planung, sei es jetzt in Bezug auf Studium oder auch vielleicht was man während der Schule noch so zusätzlich machen könnte. Einfach, dass man da nochmal so jemanden hat, der einem bei Fragen nochmal extra zur Seite steht. Ich wusste am Anfang auch noch gar nicht so richtig, was das jetzt im Endeffekt bedeutet und was mich da genau erwartet. Aber ich fand es erstmal sehr, sehr schön, weil es ist natürlich toll, wenn man da noch irgendwie so ein bisschen extra Input hat und jemand, der sich da extra Zeit nimmt, um einen da auch kennenzulernen und dann auch zu schauen, wo kann man die Person jeweils unterstützen. Und so kam ich dann zu Kilian und hatte dann meinen ersten Termin bei ihm. Und ja, so fing es an.
Was sind dann so Themen gewesen? Welche Erfahrungen hast du gemacht und war das irgendwie hilfreich für dich?
Also bei mir war ja das ja gerade Beginn der Oberstufenzeit. Das heißt, ich wollte halt auch relativ zeitnah wissen, wo geht's nach dem Abitur für mich hin. Also war natürlich der Hauptgegenstand erstmal in unseren Gesprächen, was möchte ich eigentlich studieren? Und es ist halt, wie gesagt, immer der Punkt, dass es so viele Möglichkeiten einfach gibt, dass man so viel machen kann. Was da ganz schön war, war, dass ich einfach nochmal jemanden von außerhalb hatte, also sagen wir mal außerhalb von Freunden und Familien, mit dem ich sprechen konnte, beraten konnte, was passt am besten. Und ich erinnere mich, dass ich zum Beispiel durch Kilian darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass es einen Workshop gibt, bei dem man so ein bisschen herausfinden kann, ja, welcher Studiengang passt eigentlich zu mir, wofür interessiere ich mich, was sind meine Fähigkeiten, was erwarte ich später. Und dieser Workshop hat mir sehr, sehr geholfen. Der hat mich auch schon mal in so eine wesentliche Richtung gelenkt, was ich machen möchte. Und auch darüber hinaus habe ich von Kilian nochmal so wesentliche Impulse bekommen, im Hinblick darauf, dass man sich zum Beispiel, wenn man sich dann so ein bisschen genauer auf einen Studiengang konzentrieren möchte, dass man sich dann zum Beispiel in eine Vorlesung setzen kann, dass man da auch zu diesen Campus-Lotsen Kontakt aufnehmen kann, all solche Möglichkeiten. Und natürlich hat Kilian mich auch darauf hingewiesen, dass man sich um ein Stipendium bewerben kann, was ich mir gar nicht zugetraut hätte im Vorfeld. Und es war einfach schön, dann nochmal jemanden im Hintergrund zu haben, der einem einfach diese vielen Möglichkeiten aufzeigt und da auch so den richtigen Impuls gibt.
Sozusagen so ein bisschen hilft auch beim sortieren, könnte man sagen, ne?
Ja, genau.
Das, was du beschreibst, das kennen sicherlich viele. Einerseits ist das ja toll, wenn man sich für so einen Weg entscheidet und schon weiß, okay, das geht hier Richtung Abi und jetzt stehen mir alle Türen offen. Klingt ja verheißungsvoll und kann gleichzeitig aber auch total Angst machen und einen überfordern, weil es so viele Möglichkeiten sind. Und das klingt so, als hättet ihr gemeinsam dann bildlich gesprochen den Trichter etwas enger werden lassen, weil immer andere Möglichkeiten wieder durchgerutscht sind.
Genau, und da muss man auch zu sagen, dass du das ja auch vorbildlich gemacht hast, Rebecca. Nicht immer nur angehört, was ich gesagt habe, sondern auch selbst aktiv geworden. Du bist zu den Hochschulen hingegangen, hast dich da informiert, bist mal in die Vorlesung gegangen, hast an den Workshops teilgenommen. Das hilft ja natürlich auch nochmal sehr dabei, wenn man sich sein eigenes Bild macht, weil ich kann ja immer viel erzählen. Letzten Endes musst du ja die Entscheidung treffen. Und das fand ich echt toll, dass du da ja auch so engagiert die ganzen Sachen mitgemacht hast. Und vielleicht noch am Rande, der Workshop, von dem du gerade gesprochen hattest, deine Studienwahl schon klar, den gibt es ja weiterhin. Da können wir ja vielleicht auch für alle Interessierten den Link nochmal in unsere Shownotes packen, dass ja alle SchülerInnen, die da jetzt noch Interesse dran haben, auch teilnehmen können.
Du hast dann entschieden, nach diesem Prozess, der es ja war, mit vielen Informationen, Veranstaltungen, die du besucht hast, viel Sortieren, was möchte ich eigentlich machen mit dem Abitur, wenn es geklappt hat, bist du jetzt an der Westfälischen Hochschule und in Gelsenkirchen. Und ist es in Gelsenkirchen? Die haben ja mehrere Standorte. Wo bist du?
Recklinghausen tatsächlich.
Ja, in Recklinghausen und studierst Wirtschaftsrecht. Wie war dein Start? Vielleicht auch tatsächlich, wie war denn der allererste Tag?
Also ich hatte tatsächlich einen sehr, sehr guten Start, weil die Hochschule natürlich auch versucht, den Erstsemestern den Einstieg so ja, angenehm wie möglich zu machen. Und es gibt dementsprechend immer jedes Jahr die Einstiegsakademie und da lernt man dann quasi erstmal einander kennen, das ist so der Hauptaspekt, aber man lernt darüber hinaus auch so ein bisschen was über das Studium kennen, entwickelt ein paar Soft Skills und da gab es dann auch noch so eine extra ja, Lerneinheit Mathe, das war auch sehr gut und ja, und da habe ich dann natürlich gleich Kommilitonen und Kommilitoninnen kennengelernt, mit denen ich jetzt seitdem total eng in Kontakt stehe. Also dementsprechend hatte ich eigentlich einen sehr, sehr guten Start, muss ich sagen.
Ich glaube, das macht viel aus, dass man direkt die Verbündete findet sozusagen, ne? Die auch am Anfang stehen, mit denen man die Zeit gemeinsam durchs Studium gehen kann sozusagen.
Und das ist ja etwas, was während der Corona-Zeit leider ein bisschen schwieriger ist. Das zeigt nochmal, wie wichtig das eigentlich ist und wie schwierig das ist für die Studienanfängerinnen.
Genau.
Was ich mitbekomme, ist, dass sich die jetzt von unserer Hochschule, von der Universität Duisburg-Essen, dass sich ganz viele Gedanken gemacht werden, wie auch von den Fakultäten, vom Akademischen Beratungszentrum, wie können unter diesen Bedingungen Kontakte stattfinden, weil man das einfach weiß, dass das für ein erfolgreiches Studium nicht nur wichtig ist, fachlich gut drauf zu sein und fleißig zu sein und Durchhaltevermögen zu zeigen, sondern dass man sich auch einigermaßen wohlfühlt und Kontakte zu anderen hat. Das gehört einfach zu dem Studentenleben dazu. Aber bei dir, du bist jetzt ins dritte Semester gekommen. Du hattest den Vorteil vor einem Jahr, da wussten wir noch nichts von Corona, dass du noch so einen Start tatsächlich vor Ort hinlegen konntest sozusagen.
Genau, das stimmt. Aber auch jetzt für die kommenden Erstsemester wird bei uns auch versucht, auch in meinem Fachbereich dann trotz allen Umständen gerade ja, den bestmöglichen Start zu gewährleisten. Also da gibt es bei uns jetzt auch so ein Tutorium und dann wird halt versucht, sowohl online als auch in Präsenz mit den neuen Studenten zu interagieren. Wie du gerade schon sagtest, es wird halt trotzdem an allen Seiten versucht, dass ein guter Start gewährleistet werden kann.
Was wir gerade in der Einleitung auch schon gehört haben und was sicherlich auch viele neugierig macht, ist der Umstand, dass du Stipendiatin bist und zwar bei der Studienstiftung des deutschen Volkes. Da habe ich tatsächlich, oder wir haben da ganz viele Fragen zu, weil wir das spannend finden. Vielleicht kannst du erstmal, wenn wir so am Anfang beginnen, erzählen, wie hast du das Auswahlverfahren erlebt?
Also bei der Studienstiftung ist es ja so, dass man zum einen ja vorgeschlagen werden kann, aber man kann sich ja auch selbst bewerben über einen Test. Ich wurde vorgeschlagen von meinem Schulleiter. Man kann auch im Studium vorgeschlagen werden, zum Beispiel vom Prüfungszentrum oder jeweiligen Lehrenden, der halt vorschlagen kann und darf, genau. Und es war dann bei mir so, dass nachdem ich vorgeschlagen wurde, habe ich Post erhalten und dann weiterführende Informationen bekommen, wo es dann quasi darum ging, meine Bewerbung dann zu verfassen, diese dann an die Studienstiftung zu schicken. Also das war dann quasi ein Fragebogen und ein ausführlicher Lebenslauf. Es waren, glaube ich, so 2-3 Seiten, wo es auch wirklich darum ging, die wirklich wesentlichen Eckpunkte des Lebens einmal darzustellen und auch zu reflektieren, so warum man die Dinge auch gemacht hat. Und
also das ist quasi nicht nur so, wie man das von einem Bewerbungsschreiben kennt, um eine Praktikumsstelle oder einen Job, sondern hat viel auch mit so einer Selbstreflexion an dem Punkt dann schon zu tun, so klingt das.
Genau, also es geht nicht darum, dass man einfach nur so nochmal Daten aufreiht und einfach nochmal aneinander kettet, sondern dass man auch wirklich so erklärt, warum habe ich das gemacht, wie betrachte ich das im Nachhinein und dass man die Person, glaube ich, auch so ein bisschen besser verstehen lernt, die Beweggründe hinter den Entscheidungen jeweils. Und natürlich ist dann dieser ausführliche Lebenslauf dann auch die Grundlage für das Auswahlgespräch oder beziehungsweise für die Auswahlgespräche, die man dann später hat. Nachdem ich dann die Unterlagen erfolgreich an die Studienstiftung geschickt habe, habe ich dann später die Einladung zu einem Auswahlwochenende bekommen. Mein Auswahlwochenende war in Düsseldorf, war sehr schön. Ich mag Düsseldorf sehr gerne. Ich habe da auch Familie, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es in Düsseldorf war. Und dann im Auswahlwochenende war es halt so, man sollte einen Vortrag vorbereiten, der 7 Minuten nicht überschreiten durfte und musste dann im Anschluss eine Gruppendiskussion leiten und auch an anderen Diskussionen teilnehmen.
Weißt du noch, worüber du gesprochen hast?
Ja, ich weiß es noch. Ich habe über digitalisierte Kindheit gesprochen.
Ah ja.
Grundsätzlich ja, wachsen Kinder heutzutage ja ganz anders auf als damals noch. Und ich fand das eigentlich ein sehr spannendes Thema. Und ich fand das Bad als auch Möglichkeit für eine sehr kontroverse Diskussion. Ich glaube, ich hatte als Diskussion dann gehabt, sollten Kinder bereits im Kindergarten Tablets haben zum Lernen, zum Spielen oder zum Erlernen von Medienkompetenz. Sehr spannende Diskussion, weil natürlich denkt man im ersten Moment, nein, natürlich nicht, aber es gibt tatsächlich auch gute Gründe, die wieder dafür sprechen und das fand ich halt sehr spannend.
Was gehörte noch zum Auswahlwochenende?
Noch zum Auswahlwochenende gehörte dann noch ein Einzelgespräch beziehungsweise 2 Einzelgespräche und das waren halt wirklich Gespräche unter 4 Augen, das fand ich sehr schön, also wirklich nur mit einer Person. Der Samstag war halt so getaktet, dass ich die Gruppendiskussion und den Vortrag hatte, dazwischen dann das Einzelgespräch und am darauffolgenden Sonntag dann nur noch ein Einzelgespräch. Mhm. Ja, es war sehr aufregend, war ein sehr bunter Tag.
Das stelle ich mir vor, also Wahnsinn. Lass uns mal so ein ganz kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Zum einen die beiden Einzelgespräche. Welche Atmosphäre hat da geherrscht? War das ein angenehmes Gespräch oder hast du dich gefühlt wie auf dem Prüfstand, wie es vielleicht auch in einem, oder nicht nur vielleicht, sondern wie es auch in Bewerbungsgesprächen der Fall ist?
Also ich habe mich vorab versucht, wirklich auf alles einzustellen. Ich habe mich auch versucht, auf ein totales Stressgespräch einzustellen und mich dann auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Und ich war dann total überrascht, weil ich beide Gespräche als sehr angenehm empfunden habe. Ich hatte das Gefühl, dass bei beiden Gesprächspartnern auch einfach die Chemie jeweils gestimmt hat und ich bin aus beiden Gesprächen mit einem totalen Grinsen rausgegangen, weil ich das so schön empfunden habe. Also ich dachte mir, ja, wow, also ich habe mich auch sehr wertgeschätzt gefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, man hat versucht, mich irgendwie aus der Ruhe zu bringen. Die wollten einfach nur wissen, wer ich bin, was mir wichtig ist, wie meine Ansichten sind.
Also ein ehrliches Interesse daran, dich kennenzulernen, ohne dich so aufs Glatteis zu führen oder wer weiß genau wie zu prüfen.
Mhm. Es war zwischenmenschlich einfach sehr wertschätzend und das ist mir persönlich immer sehr wichtig und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich mit der Studienstiftung auch so gut identifizieren kann. Alles in allem war eine richtig schöne Erfahrung, also auch was die anderen Bewerber anging. Also ich habe da wirklich ganz spannende Menschen kennengelernt, die auch alle so begeistert von ihrem Studiengang oder von anderen Sachen waren. Also ich war danach so richtig so, weiß ich nicht, total erfüllt nach diesem Wochenende. Also auch wenn es anstrengend war, aber es hat mich sehr bereichert irgendwie, diese 2 Tage.
Klingt wirklich toll und macht ja vielleicht auch Mut für alle, die jetzt gerade so in dem Verfahren stecken und sich auf ihr Auswahlwochenende vorbereiten. Hast du denn für alle zukünftigen KandidatInnen noch Tipps parat?
Man sollte, das ist das, was glaube ich auch alle sagen, man selbst sein, also authentisch sein, sich wirklich gut auch vorbereiten. Ich habe, das ist vielleicht bei jedem anders, aber ich habe auch zum Beispiel auf dem Auswahlwochenende das so gemacht, dass ich einfach abends auch früh ins Bett gegangen bin, auch wenn das schwer war, aber ich wollte halt einfach auch am nächsten Tag fit und ausgeschlafen sein. Und man sollte einfach auch, sagen wir mal, eine Woche vor dem Auswahlwochenende schauen, dass man möglichst wenig Stress hat, dass man sich mental darauf einstellen kann, dass man auch ein bisschen zur Ruhe kommt, dass man sich konzentriert und ein bisschen auf sich besinnt und auch nochmal genau seine Eckdaten durchgeht. Wer bin ich? Was möchte ich? Und im Endeffekt kann man ja nur man selbst sein und entweder klappt es dann oder nicht.
Du hast gerade gesagt, gut vorbereitet. Worauf hast du dich vorbereitet? Also deine eigenen Unterlagen, dass du da genau weißt, was du auch geschrieben hast? Oder hast du dich auch noch auf andere Sachen vorbereitet?
Also ich habe natürlich mich erstmal insoweit vorbereitet, dass ich nochmal meine komplette Vergangenheit durchgegangen bin, das nochmal analysiert, reflektiert habe. Dann habe ich geschaut, was möchte ich eigentlich in der Zukunft? Ja, wo sehe ich mich vielleicht auch später? Dann habe ich natürlich auch mich sehr intensiv mit dem aktuellen Tagesgeschehen auseinandergesetzt, dass ich quasi mich auf ganz vielen Gebieten auskenne, aber auch auf welchen sehr, sehr gut. Also dieses T-Prinzip, dass man weiß, was überall passiert, aber dann so ein bisschen das an der einen oder anderen Stelle vertieft.
Also quasi dich selbst gut kennen und ja, so sich allgemein, was so die Tagespolitik ausgeht, Bescheid wissen. Ja.
Genau.
Ja, ich glaube, ganz wertvolle Tipps. Wir haben schon viel gehört jetzt darüber, wie du diesen Teil des Auswahlverfahrens in Anführungszeichen überstanden hast, also wie du da erfolgreich durchgekommen bist. Und wir können ja aus unserer Perspektive vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen, dass man bei uns im Team Talentscouting, aber auch an allen anderen Hochschulen, die sich an dem Projekt beteiligen, Unterstützung im Verfahren findet, wer das möchte. Also wir unterstützen bei der Vorbereitung auf das Auswahlwochenende und informieren vorher und geben auch nochmal Hinweise und reflektieren die Vorbereitung auf dieses, wie wir gehört haben, anspruchsvolle Verfahren. Und ich würde gerne noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, wie man überhaupt sich für ein Stipendium sozusagen qualifizieren kann. Und neben den Leistungen in der Schule oder im Studium spielt ja vor allen Dingen auch das ehrenamtliche Engagement eine Rolle. Und in der Vorstellung habe ich schon kurz erwähnt, was du machst, aber ich wäre dir dankbar, wenn du uns da noch ein bisschen was zu erzählen könntest, was es damit auf sich hat mit deinem Engagement.
Genau, ich habe 2013 mit Familie und Freunden den Verein Recht in Europa gegründet. Dieser setzt sich halt für eine größere Interaktion der Länder untereinander ein. Das heißt, dass man so ein bisschen gerade in Zeiten des Euroskeptizismus die Bürger ein bisschen von der Idee Europas begeistert, sie sensibilisiert, wie wichtig der Zusammenhalt ist. Und dafür gibt es halt eine ja, große Facette an zahlreichen Projekten, sozialen Projekten, wo verschiedene ja, gesellschaftliche Altersgruppen oder verschiedene Klassen von, sagen wir mal, Schülern, älteren Menschen zusammengebracht werden und wo die Idee Europas diskutiert wird und wo das Ganze auch so ein bisschen auf eine kreative Art und Weise aufgegriffen wird.
Werden diese Menschen tatsächlich auch aus unterschiedlichen Ländern zusammengebracht oder ist das eins, was sich so, sag ich mal, lokal an die Menschen wendet, um hier mehr Begeisterung für die europäische Idee zu erzielen?
Also tatsächlich auch so ein bisschen über die Grenzen hinaus. Also wir haben unter anderem Städtepartnerschaften, die dann immer aus vier Ländern bestehen. Man arbeitet dann mit diesen Ländern auch ganz eng zusammen. Und es gibt dann in jedem dieser Länder Projekte, die man dann zusammen durchführt und Diskussionen. Und es werden teilweise auch Politiker eingeladen, an diesen Diskussionen, Podiumsdiskussionen teilzunehmen. Und genau, und da wird halt dann jeweils immer eine Stadt ausgewählt, die dann Partner ist und also so wird dann das Projekt auch wirklich europäisch, also wirklich über die Landesgrenzen hinaus werden diese Projekte dann durchgeführt, was uns auch sehr wichtig ist.
Du hast vorhin von der Idee Europas gesprochen. Darf ich fragen, was in dem Verein als Idee Europas verstanden wird?
Zumindest meine Idee und ich denke auch die Idee des Vereins ist ja Einheit in Vielfalt. Also dass man zusammen an einer ganz großen Gemeinschaft arbeitet, in der aber jeder so sein kann, wie er möchte. Also dass man quasi eine ganz große Familie ist mit ganz viel Vielfalt, aber dass man sich gegenseitig Solidarität zeigt, dass man zusammen stark ist und gerade jetzt in so schweren Zeiten auch zusammenarbeitet, dass man zusammen eine große Stimme in einer Welt, die sehr unruhig ist, sagen wir mal, sein kann. So diese Gemeinsamkeit zu stärken und nicht dieses Abgrenzen voneinander und dieser ja, Nationalismus, sondern dass man halt gemeinsam stark ist. Und ich denke, dass viele gar nicht mehr so an diese Idee Europa glauben, dass es vielleicht nur noch so eine Formalität ist, aber es ist halt viel mehr als das. Es ist halt eine Wertegemeinschaft. Und die wollen wir stärken und die wollen wir halt auch in das Bewusstsein, auch von jungen Menschen, von älteren Menschen, von allen Gruppen, wieder so ein bisschen hervorrufen, vertiefen Und das kann man halt am besten über Projekte.
Kann man sich als Schüler, als Schülerin bei euch engagieren oder Teil dieses Projektes sein?
Auf jeden Fall. Also dem steht auf jeden Fall nichts im Wege. Gerne.
Dann packen wir weitere Infos dazu auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung.
Genau.
Ja, wir waren auf das Thema gekommen und sind jetzt ein bisschen ausschweifender geworden, weil das so ein spannendes Thema ist, für das du dich da einsetzt. Aber gibt es da noch andere Sachen, die du machst?
Also ich habe tatsächlich seit ungefähr Mitte des ersten Semesters bin ich in einem Sprachcafé von meinem Standort an der Hochschule tätig. Und das ist halt vor allen Dingen für Geflüchtete, die Interesse an einem Hochschulstudium haben, auch eventuell einen Deutschkurs belegen. Und das ist quasi ein Café, in dem man sich dann untereinander austauschen kann, so ein bisschen was vom Studienalltag erzählen, ein bisschen die deutsche Sprache vertiefen, ein bisschen was von der Kultur kennenlernen. Also einfach so ein kleiner Austausch, der einmal wöchentlich stattfindet. Und dadurch, dass ich halt auch ja, zum anderen sehr sprachenbegeistert bin und auch die deutsche Sprache tatsächlich sehr schön finde und natürlich auch freue, außerfachlich nochmal vielleicht über so einen kleinen Weg, aber irgendwie jemandem helfen zu können, einfach indem ich mich ein bisschen austausche, ein bisschen was berichte, finde das eigentlich so eine ganz schöne Sache nebenbei.
Um auch anderen dann den Zugang zu erleichtern zur Welt der Hochschule sozusagen.
Genau. Gerade jetzt, je weiter man ja auch im Studium schreitet, desto mehr Erfahrungen macht man ja auch und desto mehr Erkenntnisse gewinnt man dazu. Und es ist einfach ganz schön, wenn man das auch so ein bisschen teilen kann mit anderen und wie gesagt dann auch ein bisschen die Sprache üben kann, aber halt auf so eine ganz leichte und unbeschwerte Art und Weise.
Das ist eine super Idee und ein ganz tolles Engagement. Danke, dass du uns da ein bisschen von erzählt hast.
Sehr, sehr gern.
Der Hintergrund war ja so zu überlegen, welche Dinge gibt es da, die du auch sicherlich in der Bewerbung ums Stipendium dann genannt hast, in dem Bewusstsein, dass auch das ja gewürdigt wird. Jetzt bist du einige Monate dabei, glaube ich, ne? So seit Anfang des Jahres ungefähr. Was sind deine ersten Erfahrungen?
Zum einen ist natürlich die Pandemie dann ein bisschen ja, dazwischen gekommen im Hinblick darauf, dass die Studienstiftung ja ein sehr schönes, ideelles Förderprogramm anbietet. Und vieles natürlich jetzt auch nicht stattfinden konnte.
Ideelles Förderprogramm, kannst du mal ein Beispiel nennen?
Die Studienstiftung hat auf jeden Fall ein sehr breit gefächertes ideelles Förderprogramm, was zum Beispiel aus Sprachkursen besteht, aus Seminaren und Akademien. Und die konnten natürlich jetzt alle bedingt durch die Pandemie so nicht stattfinden. Aber es gibt jetzt seit ja, einiger Zeit die Möglichkeit, dass zum Beispiel Vorträge oder Akademieabende online stattfinden, dass man sich abends diesen Vortrag dann anhören kann. Bei diesen Akademieabenden ist es sogar so, dass man mit anderen diskutieren kann, im Endeffekt auch Lösungsansätze oder Gedanken gut vorstellen kann, sich austauschen kann. Und ich finde das schon sehr bemerkenswert, dass trotz der Umstände so ein kleiner Teil des ideellen Förderprogramms so dann nochmal ein bisschen kennengelernt werden kann.
So, dass man darüber auch ein bisschen mitbekommt, wer sind denn eigentlich die anderen Stipendiatinnen?
Ja, genau. War halt schon mal eine ganz schöne Möglichkeit, einfach mich mit anderen mal auszutauschen.
Hast du denn ein Beispiel für ein Thema, das so eine Akademie behandeln kann?
Ja, also ich war jetzt bei einem Akademieabend mit dem Themenschwerpunkt globale Gesundheitsnotfälle.
Oh, sehr aktuell. Das passt ja.
Genau, und da wurde halt unter anderem auch die Covid-19 aufgegriffen und auch so ein bisschen geschichtliche Aspekte und was man daraus lernen kann, gelernt hat oder auch nicht daraus gelernt hat. Und die spanische Grippe wurde aufgegriffen und all solche Elemente. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und halt auch natürlich sehr interessant. Ja, erfrischend einfach das Thema auch nochmal über den privaten Horizont hinaus in so einem Rahmen dann nochmal zu behandeln. Und wie gesagt, es ist halt brandaktuell. Es war sehr schön, ja.
Auf jeden Fall sehr spannend.
Sarah, hattest du gerade noch eine Frage? Sah so aus, als hättest du angetäuscht zum Ausholen.
Ja, ja, wollte ich auch. Und dann habe ich euch vorgelassen.
Und jetzt passt das nicht mehr?
Na toll, wir sind wieder schuld.
Ach so, ja.
Okay. Ansonsten können wir ja vielleicht so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Das Stipendium bei der Studienstiftung war ja nicht deine erste Bewerbung. Du hattest ja vorher schon dich auch bei anderen Förderwerken beworben. Da hat es ja leider nicht geklappt. Wie war das für dich? Wie hast du da auch nochmal die Motivation gefunden, jetzt quasi dich ein drittes Mal zu bewerben? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ja diese Rückmeldung auch immer sehr, dass man nicht genommen wurde, dass das sehr ja auch an einen nagen kann und das natürlich nicht so schön ist.
Genau, natürlich war man im ersten Moment nach der Absage enttäuscht, aber ich habe halt so grundsätzlich die Einstellung, dass selbst wenn etwas nicht so Gutes passiert, dass ich dann immer versuche, irgendwas kann man ja immer daraus mitnehmen für sich oder man kann immer irgendwie daraus lernen. Und bei der einen Absage war es zum Beispiel so, also ich bin da ja relativ weit gekommen, es war quasi die letzte Instanz, wo ich dann die Absage bekommen habe. Und das Gute aber war, dass ich dort bei diesem Auswahlwochenende, bei dem ich war, bei dem anderen Förderwerk ein Feedback bekommen habe. Und ich habe mir halt wirklich zu Hause dann nochmal die Sachen aufgeschrieben, nochmal nachgedacht, bin in mich gegangen und habe dann auch wirklich versucht, diese auch Kritikpunkte für mich auch anzunehmen und daraus dann was zu machen. Also ich habe mir gedacht, okay, es hat da jetzt zwar nicht funktioniert, aber aufgeben gibt es für mich auch einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Aufgeben-Mensch. Also ich versuche halt einfach immer weiterzumachen und habe dann halt auch wirklich mit diesem Feedback dann weitergearbeitet.
Also war dieses zweimalige Scheitern kein Scheitern in dem Sinne, sondern eigentlich Teil deines Weges zum Stipendium, weil du dann auch schon etwas beruhigter warst, weil du wusstest, was kommt auf mich zu.
Genau, also wie du schon sagst, es ist halt, man hat das ganze Verfahren noch einmal so kennengelernt und man weiß so ein bisschen, wie es abläuft. Und ich muss auch sagen, das hatte Kilian ja vorhin, glaube ich, auch einmal angesprochen, es gibt ja auch diese Vorbereitungsworkshops, die ich ja dann zusätzlich auch noch mitgenommen habe. Also auch das Angebot habe ich ja dann auch noch mal wahrgenommen und das hat mir auch noch mal dann geholfen, zusätzlich noch, dass ich einfach alles noch mal separat auf das Auswahlwochenende gemünzt nochmal durchspielen konnte. Also diese ganzen, auch negativen Erfahrungen haben mir letztendlich geholfen, noch motivierter zu sein und einfach es noch mehr zu wollen und einfach versucht, alles zu optimieren. Und
das finde ich voll super, dass du dich da hingesetzt hast und auch nochmal so das Feedback, was du da bekommen hast, dann auch ernst genommen hast und das hast versucht umzusetzen. Das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Oft ist es ja so, na, ich will nichts mehr von denen hören oder ich will nichts mehr damit zu tun haben und das ist ja wirklich eine sehr reflektierte Herangehensweise und vielleicht auch ein guter Tipp für alle, die sich in verschiedensten Auswahlverfahren befinden, von Stipendium bis Bewerbung für eine Ausbildungsstelle, dass man auch nochmal nachfragt, könnte ich vielleicht ein Feedback bekommen, woran hat es denn jetzt gelegen? Vielleicht sind es ja gar nicht wirklich drastische Punkte und vielleicht war es ja auch wirklich knapp in dem Auswahlverfahren und dann ist es ja umso schöner, da nochmal eine Rückmeldung zu bekommen mit Hinweisen, wie man es das nächste Mal besser machen kann. Und man muss diese Hinweise natürlich auch annehmen können und das, finde ich, hast du super gemacht.
Danke.
Mich würde als nächstes total interessieren, ob du schon Pläne gemacht hast, wie es jetzt nach dem Studium weitergehen soll, so wie du die Sache schon während der Schulzeit angegangen bist und wie ich dich jetzt in dem Gespräch kennengelernt habe, könnte ich mir vorstellen, dass du dir schon viele Gedanken gemacht hast, wie es auch nach der Hochschule weitergehen könnte, also Ideen vielleicht schon entwickelt hast. Stimmt das?
Ja, also ich habe mir schon Gedanken gemacht auf jeden Fall, also bezüglich eines roten Fadens auf jeden Fall. Also jetzt im Hinblick auf das Studium, ich kann ja im vierten Semester meinen Schwerpunkt wählen und den habe ich halt für mich jetzt schon so ausgewählt, sagen wir es so. Und ich möchte halt in diesem Bereich dann auch meinen Master später machen und ich studiere ja Wirtschaftsrecht und ich möchte mich später auf Arbeitsrecht und Personal konzentrieren. Und dann habe ich dann da jetzt quasi schon so meinen roten Faden und weiß auch so ein bisschen, wo es hingeht. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass ich auch weiß, worauf ich hinarbeite.
Kannst du vielleicht kurz für alle, die jetzt mit dem Namen Wirtschaftsrecht nicht so viel anfangen können, ganz kurz erklären, worum es in deinem Studium überhaupt geht? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber...
Alles gut, gar kein Problem. Mein Studiengang vereint quasi Jura und Betriebswirtschaftslehre. Also es ist eigentlich eine sehr spannende Kombination. Das Verhältnis bei mir ist ungefähr 60% Jura und 40% Betriebswirtschaftslehre. Bei uns gibt es ab dem vierten Semester verschiedene Profilfelder, auf die man sich dann konzentrieren kann. Also man kann auch etwas mit Finanzen und Steuern machen oder Unternehmensmanagement oder eher so ein bisschen in Richtung öffentliche Wirtschaft. Und genau, und dann wird bei uns in Recklinghausen auch noch der Master dann angeboten, der dann zweisträngig quasi ist. Also man kann sich einmal dann für, wie gesagt, Personal und Arbeitsrecht festlegen oder man kann, wie gesagt, was mit Finanzen und Steuern machen.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, also ich habe das Gefühl, dass meine Entscheidungen in den letzten Jahren alle wirklich goldrichtig waren und auch diese kleine Stimme, die ich damals während meiner Ausbildung hatte, die mir gesagt hat, das ist es nicht, du willst mehr, dass ich dieser Stimme einfach gefolgt bin. Das war einfach, ja, genau das Richtige und ich bin halt sehr froh, dass es im Endeffekt jetzt auch alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Jeder einzelne Zwischenschritt war es auch wirklich wert.
Das ist schon fast ein schönes Schlusswort, das ja. du da gesprochen hast. Wir kommen so langsam zum Ende. Das war ein ganz schönes Gespräch, Rebecca. Vielen Dank dafür
ja,
schon
vielen
mal.
Dank. Danke.
Danke auch.
Wie immer folgen wir auch so ein kleines bisschen unserem roten Faden, indem wir jetzt zum Tipp des Monats kommen. Ja. Der Tipp des Monats.
Ja, wir haben ja in dieser wie auch in der letzten Folge viel über das Thema Stipendien gesprochen, sowohl für Schülerinnen als auch für Studierende. Und wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, empfehle ich euch die Seite www.stipendienkulturruhr.de, also Stipendienkulturruhr, ein Wort. Dort könnt ihr euch noch einmal grundlegend über die verschiedenen Förderwerke und die Voraussetzungen für ein Stipendium informieren. Außerdem findet ihr dort die wichtigsten Fristen und Deadlines sowie die Termine für zum Beispiel Infoveranstaltungen, in denen sich die einzelnen Förderwerke vorstellen. Darüber hinaus könnt ihr auch an Workshops teilnehmen, in denen ihr lernt, wie man zum Beispiel ein gutes Motivationsschreiben anfertigt oder ein aussagekräftiges Auswahlgespräch führt. Und ja, zu guter Letzt findet ihr auch dort Porträts von aktuellen StipendiatInnen aus den verschiedenen Stiftungen und ihr erfahrt so, wie diese überhaupt dort gelandet sind. Also es gibt dort sehr viel zu entdecken und den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Für heute verabschieden wir uns und wollen uns zum Schluss nochmal bedanken bei zwei ganz wichtigen UnterstützerInnen des Podcasts. Die Illustratorin und freischaffende Künstlerin Christine Grosse hat das fantastische Logo für uns gezeichnet, über das wir ganz glücklich sind. Für weitere großartige Werke schaut doch mal bei ihr auf der Seite vorbei, akgrosse.de. Die Musik kommt von Lovis Voss, einem Schüler aus dem Talentscouting. Über sein kreatives Schaffen könnt ihr euch auf www.mukke.global informieren. Beide Links findet ihr auch in der Folgenbeschreibung.
Alle Folgen der Guten Stunde findet ihr bei Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google und den üblichen Plattformen. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und so keine Folge mehr verpasst. Fragen und Feedback sind bei uns immer willkommen, gerne zum Beispiel per Mail an talentscouting@uni-duo.de oder auch über unsere Kanäle bei Instagram und Facebook. Wenn ihr auch mal mit uns im Podcast quatschen wollt, dann ist das überhaupt kein Problem. Meldet euch hier gerne über die genannten Wege. An dieser Stelle einen großen Dank an Rebecca für das tolle Gespräch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.